ARD Sounds.
Katja, bestimmt hast du ja schon die Plakate zum Thema Pressefreiheit in der Stadt gesehen. Da ruft die Europäische Union großflächig dazu auf. Schützen, was uns wichtig ist. Freie Presse. Was hältst du davon?
Also, es wäre komisch, wenn ich als Journalistin, die ja selbst davon betroffen ist, irgendwie sagen würde, nee, das finde ich jetzt nicht gut, freie Presse. Also natürlich denke ich mir so, das ist eines der wichtigsten Sachen, dass wir die Pressefreiheit um jeden Preis schützen. Also auf jeden Fall cool, darauf aufmerksam zu machen. Aber ist das nicht irgendwie auch selbstverständlich eigentlich?
Ja, so ging es mir auf jeden Fall auch. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich zuerst gedacht, mein Gott, was für eine Geldverschwendung. Die Pressefreiheit ist bei uns doch geschützt. Aber das müssen ja nicht alle so sehen. Ne?
Ja, und vor kurzem war ja wie jedes Jahr eben am 3. Mai wieder der weltweite Tag der Pressefreiheit. Und Reporter ohne Grenzen haben darauf aufmerksam gemacht, dass es damit bei uns in Deutschland schon wieder ein kleines Stückchen bergab gegangen ist. Weltweit stehen wir jetzt auf einem, naja, immer noch, würde ich sagen, ganz respektablen 14. Platz, aber da waren wir auf jeden Fall schon mal besser.
Ja, das stimmt leider. Stichwort Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten bei der Berufsausübung. Aber es gibt auch noch andere Themen, die nachdenklich machen können. Zum Beispiel die tiefe Krise im Lokaljournalismus, der, so könnte man zugespitzt sagen, ein bisschen schon an Schwindsucht leidet. Die Kosten steigen, die Redaktionen werden kleiner, mancher Verlag gibt auf.
Und das Thema Fake News, vor allem eben in den sozialen Medien, hat ja auch mit Presse- und Informationsfreiheit zu tun.
Hier bei uns wurde jetzt gerade wieder einmal der Axel-Buchholz-Preis für, so heißt es wörtlich, journalistischen Schülernachwuchs im Saarland verliehen, mit vielen verschiedenen Kategorien gefördert, werden zum Beispiel Grundschulen. Es geht aber auch um das Thema Europa, Solidarität und Demokratie, Sportjournalismus, Multimedialität und Crossmedialität. Also ein richtig dickes Brett.
Ja, und das wollen wir jetzt mal zum Anlass nehmen und fragen, wie sieht's eigentlich mit dem Thema Pressefreiheit in den Jugendmedien so aus? Im Gespräch ist ja zum Beispiel aktuell auch ein Social-Media-Verbot für Jugendliche. Hat das damit jetzt was zu tun?
Wir fragen uns also, Altersvorbehalt, wie frei sind die Jugendmedien? Mein Name ist Thomas Biemesdörfer.
Und ich bin Katja Hackmann. Eingeladen haben wir uns zu diesem Thema Clara Hoheisel. Sie ist im Bundesvorstand der Jugendpresse Deutschland, kennt uns schon ein wenig und wir sie auch. Hallo Clara.
Hallo.
Ich habe eben das Thema Social-Media-Verbot für Jugendliche erwähnt. Ist das auch etwas, was euch in Sachen Pressefreiheit und Zensur beschäftigt?
Ja, Social-Media-Verbot, damit haben wir jetzt nicht so direkt zu tun, aber wir bieten ja als Jugendpresse Deutschland unter anderem die mobilen Medienakademien an, also wo wir nach dem Peer-to-Peer-Prinzip, also junge Menschen werden ausgebildet, um an Schulen zu gehen und dort Workshops anzubieten. Und da geht es unter anderem auch darum, wie man sicher mit den sozialen Medien umgeht. Also so ein bisschen indirekt haben wir damit auch zu tun, ja.
Habt ihr auch eine Position?
Eine Position zu Social-Media-Verbot haben wir jetzt direkt nicht. Pressefreiheit betrifft uns dann eher in Bezug auf Schülerzeitungen tatsächlich.
Das aktuelle Ranking von Reporter ohne Grenzen zeigt ja nochmal große Verschiebungen und zwar auch in Deutschland, wenn es um die Pressefreiheit geht. Deutschland hat ganze 3 Plätze verloren. Überrascht dich das?
Tatsächlich nicht, so schade es tatsächlich auch ist. Also ich meine, wir bekommen es ja vor allem mit bei unseren Veranstaltungen, wenn wir in Kontakt treten mit jungen Menschen, die selber Medien machen und die uns dann so Geschichten erzählen, wie sie waren bei einer Demo, wollten da berichten, konnten aber nicht berichten oder auch bei den Schülerzeitungen, dass dann die Schulleitung diese Schülerzeitung einen Artikel verbieten wollte oder dass diese Schülerzeitung nicht auf dem Schulhof verteilt werden durfte. Also solche Sachen bekommen wir schon als Jugendpresse Deutschland mit. Wir geben aber auch den Jugendpresseausweis heraus an die Mitglieder von unseren Landesverbänden. Der wird auch unterstützt von DJU und DJV, also von den Gewerkschaften. Genau, und damit können sie sich halt ausweisen, zum Beispiel auf einer Demo, um zu zeigen, ja, ich arbeite Journalist. Ich darf hier sein.
Wird das auch akzeptiert von, sagen wir mal, der Polizei?
Ja, in vielen Fällen schon, aber es gibt natürlich auch immer wieder, und das sind dann so die Grenzfälle, dass uns berichtet wurde, ja, es wurde nicht richtig akzeptiert, aber das betrifft jetzt nicht nur den Jugendpresseausweis, sondern auch den Presseausweis, den normalen Presseausweis für die älteren Personen, also für alle anderen.
Du hast es ja jetzt gerade schon ganz konkret erwähnt, also dass da wirklich junge Medienschaffende von Einschränkungen berichten. Also ist es schon so, dass das auch schon junge Medienschaffende beeinflusst, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem bei Schülerzeitungen, da geht es dann oft so um Erfahrungen, dass sie irgendwie einen Artikel geschrieben haben und dann sagt die Schulleitung, nee, das dürft ihr so nicht veröffentlichen. Es ist natürlich, das ist immer alles so ein bisschen anekdotische Evidenz, weil also wir veranstalten ja als Jugendpresse Deutschland den bundesweiten Schülerzeitungswettbewerb der Länder, wo die besten Schülerzeitungen Deutschlands ausgezeichnet werden. Und da laden wir vorher zu einem großen Kongress auch ein vor der Preisverleihung im Bundesrat. Und da kommen wir natürlich viel in Kontakt mit jungen Medien, also mit den Gewinnerredaktionen. Und die erzählen uns dann sowas. Aber das ist natürlich so ein bisschen anekdotische Evidenz. Es ist wahnsinnig schwierig, da allgemein Zahlen zu finden, generell, wie viele Schülerzeitungen es überhaupt gibt, aber auch zu Fragen wie Zensur. Es gab mal 2015, also jetzt inzwischen auch schon vor 11 Jahren, eine Masterarbeit von Dominik May, der ist inzwischen Redakteur beim Tagesspiegel tatsächlich, aber der hatte damals mit der Jugendpresse zusammen eine Masterarbeit geschrieben zum Thema unter anderem auch Zensur und hat da alle weiterführenden Schulen angeschrieben, durchtelefoniert, erstmal um rauszufinden, wie viele Schülerzeitungen es überhaupt gibt, aber um auch rauszufinden, wie es um so Sachen wie Zensur steht.
Schule ist ja so ein, ja, so ein Twitter in gewisser Weise. Einerseits soll man da ja Demokratie lernen, andererseits ist es aber jetzt auch doch noch ein geschlossener und auch in gewisser Weise kontrollierter Raum. Da bewegt man sich ja drin.
Also man muss sagen, Schülerzeitungen arbeiten oft relativ frei in der Schule. Also die nutzen nur diesen Raum der Schule. Das ist aber tatsächlich auch in jedem Schulgesetz ein bisschen anders geregelt. Das ist ja mal das Problem bei den Schulgesetzen. Jedes Bundesland kocht da irgendwie sein eigenes Süppchen. Aber in den meisten Bundesländern ist es tatsächlich so, dass die Schülerzeitungen von den Schülerinnen und Schülern herausgegeben werden und dann auch auf dem Schulgelände verbreitet werden dürfen, ohne dass sich die Schule da irgendwie inhaltlich einmischen darf oder das vorher genehmigen muss. Es wäre ganz spannend, aktuell nochmal die Zahlen zu erheben, wie es aktuell aussieht. Also wir arbeiten gerade eben an einem Schülerzeitungsmonitor, um wirklich mal aktuelle Zahlen zu bekommen zu Schülerzeitungen. Da fehlt es gerade noch so ein bisschen an der Förderung, aber ich habe ja schon die Masterarbeit von Dominik May angesprochen. Damals war es so, 2015 in seiner Auswertung, dass 83% der Zeitungen angegeben haben, dass die Schülerzeitung vor der Veröffentlichung dann noch meiner Lehrkraft vorgelegt werden muss und in rund ein Drittel der Fälle sogar der Schulleitung. Übrigens vor allem in westdeutschen Bundesländern, fand ich auch ganz spannend, diese Auswertung. Mhm. Und in ein Fünftel der Fälle wurden danach, nachdem es der Schulleitung vorgelegt wurde, dann wurde nochmal was verändert, also wurde nochmal der Rotstift quasi angelegt. Was man aber auch sagen muss, um vielleicht die Schulleitung so ein bisschen in Schutz zu nehmen, oft wissen die tatsächlich gar nicht, wie die rechtliche Lage sind und dass sie eigentlich gar nicht dafür verantwortlich sind, was da drin steht. Und wir haben oft gemerkt, wenn man die Schulleitung darauf aufmerksam macht, dann sind sie eigentlich auch ganz kooperativ. Genau. Und was aber besonders häufig ist, das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen auf der Hand, ist die Selbstzensur. Also, dass Schülerzeitungen selbst Angst haben, wenn sie irgendwas schreiben. Also diese bekannte Schere im Kopf. Also in der Hälfte der Fälle, das war jetzt wieder die Daten aus der Masterarbeit, haben die Schülerzeitungsredaktionen gesagt, dass die Schülerzeitungen nicht über alles berichten sollten, was sie wissen.
Kann man das ein bisschen konkret machen, so in Richtung, was sind das so für Themen? Also ich kann mir vorstellen, so ein Artikel, Lehrerin Y ist doof, hätte sicherlich ein paar Probleme, unkritisiert durchzukommen. Aber sind das dann so, wie man früher gesagt hat, allgemeinpolitische Sachen, wo es problematisch wird? Oder wo sind denn da diese Scheren? Was für Themen sind das denn?
Dieses Jahr haben sich ungefähr 600 Schülerzeitungen beworben für den diesjährigen Schülerzeitungswettbewerb der Länder. Wir können auf jeden Fall sagen, worüber diese 600 Schülerzeitungen ungefähr geschrieben haben. Oft wirklich Themen, die die jungen Menschen betroffen haben. Also sowas wie Schule, Prüfungsdruck, mentale Gesundheit, aber auch so Themen wie soziale Medien, Diskriminierung, also irgendwie alles, was so die Schulgemeinschaft bewegt hat. Und ich würde fast sagen, dass sich da große Medien wirklich was abschauen können, weil das Lokaljournalismus im besten Sinne war. Also wirklich für die Zielgruppe, also die anderen Schülerinnen und Schüler gemacht, aber eben auch Themen wie Ost-West und so weiter. Ich glaube, Themen, die besonders von Zensur betroffen sind, sind halt wirklich so Themen, die die Schule und vielleicht auch die Schulleitung angreifen, sage ich mal. Aber es gibt dann auch so andere Fälle, das ist jetzt ein bisschen ein älterer Fall, aber das ist, glaube ich, so ein ganz bekannter Fall von der Schülerzeitung an der katholischen Sophie-Beirath-Schule in Hamburg. Da gab es nämlich Sophies Welt. Und da war es so, dass ein Lehrer diese Schülerzeitung erstmal vorgelegt bekommen hat. Also klassische Vorzensur. Und die Redaktion hat dann ist dagegen auf die Barrikaden gegangen und hat eine Gegenzeitung gegründet. Sophies Unterwelt haben die dann genannt. Und die Schulleitung wollte dann aber tatsächlich nicht, dass diese Schülerzeitung auf dem Schulhof verteilt wird. Und dann haben die Schüler, eigentlich ganz clever, wie ich finde, haben sich dann vor den Schultoren aufgestellt und haben diese Schülerzeitung aus einem Dixi-Klo herausverkauft. Und genau, das ging auch durch alle Medien. Also ja, da waren die Schülerinnen und Schüler ganz clever, wie man um diese Regel drumherum schiffen kann.
Wenn man jetzt aber vielleicht auch aus Gesprächen, die ihr dann mit betroffenen Medien, jungen Medienschaffenden habt, kannst du da vielleicht noch so ein bisschen konkreter werden, was da genau die Themen sind, die dann zensiert werden?
Ja, also es ist halt wirklich so ein bisschen anekdotische Evidenz, aber ich glaube, es sind wirklich vor allem die Themen, wenn es irgendwie kritisch um die Schule geht, keine Ahnung, die Schultoiletten sind, keine Ahnung, zu dreckig oder wenn irgendwas aufgegriffen wird. Ja, es gab zum Beispiel auch einen Fall jetzt im diesjährigen Schülerzeitungswettbewerb, wenn ich mich richtig erinnere, da wurde ein Minister, glaube ich. Es gab ein Interview mit einem Minister und dieses Interview wurde danach nochmal stark geändert und das wurde stark kritisiert und da gab es irgendwie auch ziemlich viel Reibung dran. Also solche Themen sind das dann vor allem.
Gibt es denn überhaupt sowas wie einen politischen Jugendjournalismus oder politische Jugendmedien, parteinahe Jugendmedien oder andersrum gefragt, wie politisch darf Jugendjournalismus denn sein?
Ich glaube, bei der Frage ist es vielleicht ganz spannend, sich mal so die Geschichte von Schülerzeitungen anzuschauen, weil da gibt es schon ziemlich viele Antworten auf die Fragen. In der NS-Zeit zum Beispiel, da war es ja obligatorisch, dass die Redakteurinnen und Redakteure von Schülerzeitungen tatsächlich an NS-Jugendveranstaltungen teilnehmen mussten. Und dann gab es tatsächlich auch erste nationalsozialistische Schülerzeitungspublikationen, also zum Beispiel der Aufmarsch war damals ganz bekannt, das war auch so die erste offiziell nationalsozialistische Schülerzeitungspublikation. Nach 1945 war es dann tatsächlich so, dass die Besatzungsmächte sich auch viel für Schülerzeitungen eingesetzt haben, weil Schülerzeitungen waren halt eine total gute Möglichkeit, um Schülerinnen und Schüler umzuerziehen, also Stichwort Entnazifizierung. Und die Zeitungen wurden dann stückweit auch immer politischer, also gerade mit der atomaren Aufrüstung oder auch mit der Spiegel-Affäre. Und die glichen sich dann tatsächlich auch immer weiter den Schriften aus der Studentenbewegung an. Also die Schülerinnen und Schüler haben einfach mehr Mitbestimmung gefordert. Ja, und eigentlich zum Beginn der 70er waren dann Schülerzeitungen das Sprachrohr der Schülerinnen und Schüler. Das führte natürlich zu ziemlich viel Auseinandersetzung mit den Schulleitungen und dann wurde auch Zensur immer öfter. Heute ist es tatsächlich so, dass, das erleben wir auch immer wieder, dass Schülerzeitungen eher ein sehr, sehr breites Spektrum abdecken. Also, dass Schülerzeitungen teilweise auch so einen Servicecharakter haben, dass es da Termine gibt, Kochrezepte, Mitmachseiten und dass die tatsächlich gar nicht mehr so politisch sind. Man kann sich jetzt die Frage stellen, warum ist das so? Meine Theorie wäre, dass einfach junge Medien andere Räume haben, wo sie sich politisch aktiv einsetzen können, zum Beispiel Fridays for Future oder auch in den sozialen Medien. Es gibt aber natürlich immer wieder Beispiele von wahnsinnig mutigen Schülerzeitungen. Wir hatten vor 2 Jahren beim Schülerzeitungswettbewerb eine Einreichung von einer Schule in NRW. Da gab es vor der Schule wurden so rechte Flyer, also Flyer mit rechten Parolen verteilt. Und dann hat die Schülerzeitung darauf reagiert und hat ein ganzes Sonderheft zum Thema Stolpersteine veröffentlicht. Genau, und sowas gibt es auch immer wieder.
Mhm. Würdest du denn sagen, also mit allem, was du jetzt schon erwähnt hast, du hast gesagt, teilweise ein bisschen allgemeiner gehalten dann von den Themen in der Schülerzeitung, also ein bisschen weniger politisch. Aber du hast ja auch schon die Selbstzensur erwähnt, die schon auch irgendwie Thema ist in Schülerzeitungen. So, das alles so ein bisschen im Hinterkopf behalten, würdest du sagen, dass jetzt der journalistische Nachwuchs heute eher mutiger ist, als sagen wir mal so vor 10 Jahren oder vielleicht auch noch weiter zurückgehend?
Mutig ist natürlich ein großes Wort. Also er ist auf jeden Fall ein Stück weit unpolitischer. Zumindest hat das auch so die Landesinformationsstelle Schülerzeitungen gesagt. Das ist ein Forschungsinstitut in Mecklenburg-Vorpommern. Die machen dort auch den landesweiten Schülerzeitungswettbewerb. Ja, genau. Und die sagen halt wirklich, dass sich Schülerzeitungen entpolitisiert haben. Aber ich würde sagen, dass das nicht unbedingt Schülerzeitungen weniger mutig macht, sondern, wie ich auch schon gesagt habe, es ist eher so ein breiteres Spektrum, was die abdecken, um was es da tatsächlich in Schülerzeitungen geht. Und was man halt auch sagen muss, das Medium hat sich halt teilweise auch so ein bisschen geändert. Also vor 10 Jahren waren es deutlich weniger Online-Publikationen. Wir haben ja jetzt auch seit einigen Jahren die Online-Kategorie beim Schülerzeitung, wo wir tatsächlich auch Online-Schülerzeitungen auszeichnen. Das kann dann sowas sein wie Blogs, es können aber auch Podcasts sein. Wir haben Schülerzeitungspublikationen auf den sozialen Medien, wo vielleicht darauf hingewiesen wird. Und da gibt es einfach sehr viel mehr. Also ich würde einfach sagen, dass das Spektrum breiter geworden ist.
Letzte Frage, das ist aber Blick in die Zukunft. Ist das Interesse eigentlich bei jungen Leuten, jungen Menschen, Schülermedien zu machen, noch dasselbe? Oder verliert das irgendwas mit Medien so allmählich an Glanz?
Also wir können zumindest vom Schülerzeitungswettbewerb der Länder her sagen, dass es immer noch sehr, sehr viele Einreichungen gibt. Wir hatten ja dieses Jahr 600 Einreichungen. Es war wahnsinnig viel, die auch qualitativ sehr hochwertig waren. Deshalb würde ich sagen, das bleibt ungefähr auf einem ähnlichen Level. Genau, und da sind wir auch sehr froh drum und freuen uns natürlich auch als Jugendpresse Deutschland immer, wenn wir da unterstützen können mit unseren Seminaren, um vielleicht noch mehr Schulen dabei zu unterstützen, Schülerzeitungen möglich zu machen.
Clara, vielen Dank für deine Zeit.
Danke euch.
Sehr gerne.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.